Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, vor allem auch in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie, melde mich zurück und freue mich, dass Sie dabei sind bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. November 2024. Heute verabschiede ich mich aus Sotschi, aus der Kaukasusregion, diesen wunderbar schneeverzuckerten Bergregionen einer Art Schweiz am Schwarzen Meer. Die Waldeikonferenz ist abgeschlossen worden mit einem beeindruckenden Höhepunkt. Russlands Präsident Wladimir Putin, wie jedes Mal zum Abschluss in der Plenarsitzung dabei, 4 Stunden. Red und Antwort. Zuerst eine knappe Stunde Vortrag, dann gute 3 Stunden intensive Diskussion, ohne Notizen, freigesprochen zu den komplexesten Gebieten der Gegenwart. Meine Damen und Herren, ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich wüsste nicht, wie sich unsere Bundesräte schlagen würden in so einer Situation. Ich kenne keine anderen Politiker dieses Kalibers, die mit einer Eloquenz, auch mit einer Leichtfüßigkeit, man muss sagen, also Putin hat da nicht irgendwo gestresst gewirkt. Und das war am Abend, also wir haben erst etwa um 7:30, 7:40 angefangen und dann 4 Stunden bis kurz vor Mitternacht. Und der hatte ja vorher auch noch ein volles Programm und sehr smart, sehr genau, sehr präzise, auch zu brenzligsten Themen von Nahost, natürlich Ukraine, die transatlantischen Beziehungen, die Situation in Europa, Klimawandel, künstliche Intelligenz, China, Indien, Japan, also sozusagen die Pazifik-Anrainer da, die auch im Fokus standen. So etwas habe ich also noch sehr, sehr selten erlebt. Das Ganze kann besichtigt werden. Es ist ausgestrahlt worden. Es war eine öffentliche Diskussion und es gab sehr, sehr viele Fragen. Und die Schlussfrage, das war eine große Ehre, die durfte ich stellen. Und ich werde dann noch darauf zurückkommen, was ich da genau wissen wollte vom russischen Präsidenten. Ich habe ihn nämlich kritisiert. Ich war der Einzige, der ihm da etwas an den Karren gefahren ist. Also nicht an den Karren, aber ich habe einfach eine bestimmte Begrifflichkeit von ihm, habe ich da etwas hinterfragt. Nun, also die Aussagen, die wichtigsten natürlich zum Ukraine-Krieg. Erstens, Russland habe das Völkerrecht nicht verletzt. Er hat das des Langen und Breiten erklärt. Jetzt kann man sich darüber aufhalten. Man kann sagen, das ist Propaganda. Aber es war ein sehr wohlbegründeter Standpunkt, den man zuerst einmal zerpflücken muss. Da wäre jetzt ein Streitgespräch mit einer Fachperson sehr, sehr interessant gewesen. Zweitens, er hat gesagt, ich bin gesprächsbereit. Keine Frage, wir versuchen eine Lösung zu finden, aber nicht einfach ein Waffenstillstand. Das kommt für mich nicht in Frage. Dann wird nämlich die Ukraine nur wieder aufgerüstet und dann haben wir das Theater wieder von neuem losgehen. Es sei eine Tragödie, es sei schlimm, die Ukraine werde benutzt vom sogenannten kollektiven Westen als Instrument, als Werkzeug, als Waffe, um Russland strategisch zu schwächen. Strategisch zu schwächen heißt, dass sich Putins letztlich existenzunfähig zu machen, als strategischen Faktor von der Landkarte zu wischen. Und das könne man nicht zulassen. Er greife niemanden an, er sei gegen niemanden, er verteidige einfach die Souveränität und das Existenzrecht seines Landes. Die Ukraine, das sei das Entscheidende für ihn, sie hätten immer die Grenzen respektiert. Die Ukraine habe allerdings auch unterschrieben bei ihrer Unabhängigkeit damals zu Beginn der 90er Jahre, dass sie ein neutrales Land bleibe. Das sei dann aber nicht passiert. Und man habe lange zugeschaut, aber, und das war dann eben seine Ausführung bezüglich Völkerrecht, durch die Sezessionen, durch den Staatsstreich, durch den Putsch, die Absetzung einer gewählten Regierung, habe sich die Lage komplett verändert. Und jetzt sei er bereit, Friedensverhandlungen auf der Basis jener Übereinkünfte, die man in Istanbul gemacht hat, damals 2022, bevor da Boris Johnson alles zum Einsturz brachte, aber natürlich nur unter Berücksichtigung der jetzigen auch militärischen Realitäten. Stichwort, die Ostregionen sind ja mittlerweile schon Teil Russlands, auch die Krim. Also das ist unverhandelbar, aber sonst sei bereit, die Ukraine auch als unabhängiges Land, sei überhaupt kein Problem, aber sicherlich neutral, auf jeden Fall blockfrei. Sie müssen die Möglichkeit ausschalten, dass die Ukraine jemals wieder als Waffe gegen Russland eingesetzt werden könnte. Zur Wahl des neuen und alten Präsidenten sagte er, er sei sehr beeindruckt gewesen vom Verhalten Trumps, das waren freundliche Worte, sehr beeindruckt vom Verhalten Trumps bei diesem Attentat. Das habe ihm imponiert, wie er das überstanden, gemeistert, prestiert habe. Das zeige, dass Trump ein ganz starker Charakter sei, ein mutiger Mann. Und er freut sich, wenn er ihn anruft wegen der Ukraine. Und er freut sich auch, wenn er den Worten Taten folgen lässt, wie er eben im Wahlkampf ankündigte. Und Putin hat sogar eingeräumt, ich könnte ihn auch anrufen, aber das ist in der jetzigen Situation unpassend. Aber er freue sich, und wenn ihm Trump sage, Wladimir, sitzen wir zusammen, so hat er es formuliert, dann sei er auch bereit, mit ihm zusammen zu gehen. In seinem Vortrag hat der russische Präsident sehr intensiv über die Geopolitik gesprochen. Und für ihn ist klar, es gibt auf der einen Seite einen kollektiven Westen, der mit immer mehr Arroganz versucht, dem Rest der Welt die Regeln aufzuzwingen und auch die Vorteile da für sich in Anschlag zu bringen. Und dem stehe sozusagen eine eurasische Friedensordnung gegenüber, die da auf friedliche und eben nicht mit Dominanzansprüchen auftretende Regelungsarchitektur auftrete. Das sei da im Vordergrund, die sei auch offen, und diese verschiedenen Formate, eben die eurasischen Länder, dann die BRICS-Staaten, das sei nicht gerichtet gegen die USA. Das scherpelte ein bisschen, weil er natürlich den liberalistischen, den progressiven Westen immer wieder sehr stark kritisierte. Da tanzte vielleicht Putin etwas gar augenfällig auf zwei Hochzeiten. Er äußerte sich natürlich intensiv zu Deutschland und zu Europa und hat gesagt, dass die Amerikaner natürlich ein wunderbares Geschäft machen. Ihre Energiekosten seien sehr tief. Deutschland in Europa hätten die Energieversorgung zertrümmert, die kostengünstige. Und jetzt mache man noch ein weiteres Standbein kaputt, nämlich das Geschäft mit China. Er diagnostizierte in diesem Zusammenhang ein Defizit an Gehirn. Es habe ein Defizit an Gehirn in der Europäischen Union. Es gäbe keine Politiker mit Statur mehr. Und hier setzte dann meine Frage ein. Ich habe Präsident Putin beglückwünscht. Ich habe ihm gesagt, das sei sehr outstanding, also außerordentlich, einzigartig, wie er hier mit dem Publikum kommuniziere, wie er sich Mühe gebe, die Fragen differenziert zu beantworten, auch mit einer Ausdauer, ein Marathonmann der Kommunikation, könnte man sagen. Doch ich halte nichts von seinem Begriff kollektiver Westen. Ich sei auch ein Westler, aber ich sei nicht Teil eines Kollektivs, und ich fände solche Begriffe völlig irreführend. Das seien ja eben Konfrontationsbegriffe. Was ich sehe im Westen, das seien Regierungen, Politiker, auch unfähige Politiker, Regierungen, die in den Seilen hängen. Ich sehe eine große Unzufriedenheit am offiziellen Kurs der Politik. Und ich sehe auch schon Veränderungen in der Politik, die da eben zum Beispiel in den Vereinigten Staaten auch tatsächlich eine Änderung der Politik herbeiführen könnten. Und ich habe dann Putin gesagt, und das war dann meine Kritik, ich habe gesagt, ich kritisiere Sie, Sie vernachlässigen die Kommunikation mit dem sogenannten alten Europa, vor allem mit dem deutschsprachigen, Gebiet. Sie müssten viel intensiver kommunizieren, um dort, weil Sie das große Reizthema sind, habe ich gesagt, Sie sind das große Streitthema, auch Russland. Und da müssen Sie sich erklären, mit großer Macht komme auch große Verantwortung, und da einfach sich gewissermaßen zurückzuziehen und die Lufthoheit dem Gegner zu überlassen, ja, da musst du dich auch nicht beschweren nachher, dann darfst du auch nicht jammern, wenn die anderen die PR-Gefechte da überstehen. Da war ich dann gespannt, wie er antwortet, und ich habe dann noch erwähnt, dass wir eben den Gipfel gemacht haben mit Viktor Orban und Gerhard Schröder, und dann setzte Putin auf eine Lobeshymne auf Gerhard Schröder an. Er hat gesagt, das sei ein Politiker von absoluter Integrität, standfest, mit Rückgrat, der den Mut gehabt habe, nicht nur gegen die Amerikaner aufzustehen, sondern eben auch die Interessen seines Deutschlands über die Interessen seiner Partei, seines Amtes und seiner Laufbahn zu stellen. Das sei ein ganz großer Politiker und eben auch eine Persönlichkeit, von denen es nur ganz, ganz wenige gäbe. Also eine wirklich sehr anerkennende Rede da des russischen Präsidenten, der übrigens auch noch erwähnt hat, dass er mit Kanzler Kohl einmal gesprochen habe. Zu Beginn der 90er Jahre noch in St. Petersburg. Er wirkte damals als Übersetzer zwischen Kohl und dem Bürgermeister von St. Petersburg. Und als da der reine Übersetzer ging, hat Kohl gesagt, übersetzen Sie einfach weiter. Und dann habe Kohl gesagt, der Kanzler, es sei für Deutschland eine Frage des Überlebens mit Russland, enge Verbindungen, auch wirtschaftliche Bande zu knüpfen. Und er sei selber überrascht gewesen, Putin, aber er sei überzeugt, und das sei eigentlich auch seine Strategie immer gewesen. Und vor diesem Hintergrund habe ich ihn natürlich dann auch eben ermahnt, die Kommunikation nicht zu vernachlässigen, sich zu erklären, auch und gerade gegenüber dem deutschsprachigen Europa. Ich glaube, das wird irgendwo sogar ausgestrahlt, dieses Treffen, das können Sie sich dann auch anschauen. Insgesamt dieses Waldeitreffen für mich sehr erhellend. Da sind hochkarätige Gäste aus Ländern dabei gewesen, die man sonst nicht immer trifft. Iran zum Beispiel, Indien natürlich. Viel Bestürzung über die Relativierung der schweizerischen Neutralität. Das enttäuscht die Leute. Und sonst natürlich viele Diskussionen über die BRICS, über die neue Weltordnung. Ist das jetzt ein Block? Wollen die Russen einen Block machen? Die Inder sind natürlich sehr vorsichtig. Sie sagen, wenn das zum Block wird, müssen wir wieder raus, weil wir möchten auch mit den Amerikanern gut auskommen. Die Chinesen spielen sowieso langfristig. Und ich habe mal in einer Wortmeldung noch gesagt, bei Begriffen wie Westen, Zivilisation, Eurasien, da läuft es mir kalt den Rücken herunter. Ich komme aus einem Kleinstaat der Schweiz. Und die Qualität einer Zivilisation bemisst sich daran, wie gut sie die Kleinstaaten behandelt. Und deshalb möchte ich einfach auch daran erinnern, dass es nicht nur große gibt, sondern es gibt eben auch kleine. Das waren die Themen. Ich werde sicherlich noch auf diese Waldeitkonferenz zurückkommen. Wir haben eine große Berichterstattung in der neuen Ausgabe, eben auch mit Mar-a-Lago, dem ganzen Zangenangriff, dem journalistischen Urs Gehriger mit dem Meisterstück in Mar-a-Lago bei Trump dabei gewesen zu sein, ich hier aus Russland. Also Sie können es nicht mehr vielfältiger und zweischneidiger haben. Ja, die Behauptung jetzt kursiert, Kamala Harris sei nicht wiedergewählt, sei nicht gewählt worden, weil sie eine Frau ist. Das sind natürlich hilflose Thesen, die verdecken sollen das Versagen des Establishments. Amerika ist kein grundsätzlich voreingenommenes Land. Man könnte sagen, dass der Idealismus der Amerikaner sie manchmal auch in die Irre führt. Denn wenn das Land engstirnig und auch rassistisch wäre, hätte es nie einen schwarzen Präsidenten gegeben. Und die Hillary Clinton hat ja bei der Wahl 2016 das Volksmehr gehabt, also die meisten Popular Votes. Also diese Behauptungen da wegen des Geschlechts oder der Hauptfarbe sei Kamala Harris abgestraft worden, das ist natürlich dummes Zeug. Wir haben andere Probleme. Der amerikanische Traum ist unerschwinglich geworden. Die Inflation, wir haben diese massive Zuwanderung, die sinnlosen Kriege und eben auch das Gefühl, dass da oben so eine abgehobene Elite regiert. Und dagegen hat sich Trump zur Wahrheit dagegen gehalten. Und als dann die Demokraten dann ihre Gegner noch als Müll bezeichnet haben, war der Zapfen ab. Joe Biden spielt jetzt den Versöhner, gesagt, es gebe einen friedlichen Übertritt, er habe gratuliert. Ist natürlich auch wieder verlogen. Der gleiche Biden hat zusammen mit Harris Trump noch als Faschisten bezeichnet. Ja, wenn es ein Faschist wäre, warum machst du dann plötzlich wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen? Da merken sie die ganze Unseriosität. Zelensky kritisiert Gastgeber Orban. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban eröffnete den Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Budapest und bezeichnete das Treffen als das größte diplomatische Ereignis in der Geschichte Ungarns. In seiner Eröffnungsrede wies Orban auf die aktuellen Herausforderungen für Europa hin, darunter Sicherheit, Migration und wirtschaftliche Unwägbarkeiten. Besonders betonte er die Bedeutung der US-Präsidentschaftswahlen für die transatlantischen Beziehungen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kritisierte Orban für seine angeblich russlandfreundliche Politik. Und das sei nicht gut. Und er hat jetzt natürlich Angst, auch mit dem Wandel in Washington, dass ihm da die Fälle davon schwimmen könnte. Seine Kritik wirkte verzweifelt. Es fehlen ihm immer mehr Ressourcen, natürlich diesen Krieg zu gewinnen. Sein Siegesplan war ja eigentlich ein Plan für den Dritten Weltkrieg. Das ist eine ganz tragische Geschichte, was da läuft. Wie geht es in Deutschland Weiter, ja, die Ampelkoalition ist zusammengebrochen. Kanzler Scholz mit einer ziemlich, ja, grenzwertigen Kommunikation, wie er jetzt da den Lindner auch noch fertig macht, den ehemaligen Finanzminister. Die neuen Leute sind bestellt. Christian Lindner für mich jetzt auch nicht sehr glaubwürdig, wenn man seinen Spruch zum Maßstab nimmt. Lieber nicht regieren als schlecht regieren. Also, glaube ich, sind sich alle einig, dass diese Ampelregierung schlechter war als die Merkel-Regierung, bei der Lindner dann eben nicht mitmachen wollte. Seilt sich jetzt einfach noch ab rechtzeitig. Aber eben, Scholz hat in Aussicht gestellt, 15. Januar die Vertrauensfrage und dann geht's weiter. Und da fragt man sich auch, ja, wieso erst 15. Januar? Wenn die Regierung jetzt auseinanderfällt, dann kannst du ja jetzt das Vertrauensvotum machen. In den Startblöcken steht die CDU, für mich auch mit angeschlagener Glaubwürdigkeit. Wenn es denen um die Sache ginge, dann würden sie ja sofort mit der AfD zusammenspannen, das machen sie aber nicht. BMW meldet Gewinneinbruch von fast 84%. Der Münchner Automobilhersteller im dritten Quartal massiv mit Gewinneinbruch. Eben meldet auch Audi ein Minus und VW Werksschließungen. Das ist wahnsinnig. Also im freien Fall die deutsche Automobilindustrie. Und da muss man jetzt nicht auf die Unternehmen hacken und auf die Chefs da. Das ist das Problem der Politik. Falsche Weichenstellungen im Bereich der Energie. Fürchterlich. So schade, so schlimm. Denn das ist eine der ganz grossen technologischen Errungenschaften. Auch Technologietreiber in Deutschland, in Europa, die Autoindustrie. Da kann man nur noch hoffen, dass da nicht das Totenglöcklein bimmelt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich musste heute ein bisschen früher aufzeichnen, weil mein Flieger mehr oder weniger mitten in der Nacht von hier in Richtung heimatlicher Gefilde entschwebt. Deshalb bitte ich um Verzeihung, dass ich vielleicht die letzte Newswelle so um 5 Uhr morgens nicht mitnehmen kann. Aber beeindruckend, was ich hier erlebt habe an der Waldeck-Konferenz und eine wirklich ganz außerordentliche Performance von Wladimir Putin. Ob man mit ihm einig ist oder nicht, das musst du zuerst einmal hinlegen. Diese Ausdauer, diese Präsenz, diese Eloquenz und auch diese sachliche Beschlagenheit. Ich messe Politiker immer daran, ich sage, sagen Sie etwas oder ist das nur Gewäsch? Nein, Sie sagen etwas und wenn Sie etwas sagen, erzählen Sie Unsinn. Und wenn Sie sagen können, nein, er sagt etwas, aber erzählt keinen Unsinn, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Meine Damen und Herren, das war's. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Tag. Und ja, bis bald sehen wir uns dann wieder in heimatlichen Gefilden. War super interessant hier in Sotschi, auch landschaftlich. Und ich freue mich jetzt wieder, in die schweizerischen vertrauten Reviere zurückzukehren. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Bis bald.